Ja, ihr habt schon mal die ein oder andere Predigt von mir gehört, vielleicht oder hoffe ich doch, und ihr kennt das so. Ich fange immer gerne mit einer Frage an. Das mache ich heute nicht. Und ich muss gerade noch mal den Stick zur Hand reichen. Nee, andere Seite. Das mache ich heute nicht mit einer Frage anfangen. Ich fange heute mit drei Fragen an. Die erste Frage ist: Was ist deine Geschwindigkeit in deinem Leben? Die zweite Frage ist: Wie reagierst du auf Unterbrechungen? Und die dritte Frage ist: Was ist eigentlich die Geschwindigkeit der Liebe? Wie gehst du so durch dein Leben? Bist du schnell unterwegs? Bist du gehetzt? Hast du viele Termine oder gehst du eher langsam und gemütlich? Ich meine, man erlebt das ja vor allen Dingen in der westlichen Welt. Zeit ist Geld, Zeit ist knapp. Und ich erinnere mich noch sehr genau an diese Zeit der Diskussion um die Digitalisierung. Da haben wir gesagt, boah, das wird alles viel besser, die Arbeit wird leichter und weniger und schneller. Ja, ich glaube, das haben die sich so gedacht, ne? Dass wir eigentlich in viel weniger Zeit viel mehr erledigen können. Denk nur mal an die E-Mail. Also früher als Anwalt, da konnte ich einen Brief schreiben, da hatte ich fast eine Woche Zeit, bis ich die Antwort zurück hatte. Das war echt entspannend. Heute kommt die Antwort schon nach 3 Stunden. Zeit wird immer wichtiger, immer weniger, immer knapper. Vielleicht ist es in anderen Kontinenten anders. Ich meine, nicht umsonst sagen die Afrikaner, wir haben die Zeit, ihr habt die Uhr. Und das ist auch nicht nur in der Berufswelt so, auch das Stichwort Freizeitstress. Man macht sich ja so viel Kopf, was man so alles machen kann, auch mit den Kindern, wie man die ausbildet, mit Schule, aber Hobby und musische Ausbildung noch dazu. Was ist also die Geschwindigkeit deines Lebens? Sind nicht Hast und Eile die Taktgeber deines Daseins? Bist du nicht viel zu beschäftigt? Lass uns mal einen kleinen Test machen. Und ich hatte hier so 3 Stück, aber ich habe gestern Abend, ihr könnt das alles nachgucken, ich habe hier noch ein paar gefunden, die fand ich so geil. Also der erste Mal, kurz mal, stell dir vor, du bist im Supermarkt an der Schlange. Tickst du nicht auch ein bisschen so und sagst, au, da gucke ich mal, ob ich nicht die andere Schlange nehme, dann geht es schneller. Oder die rote Ampel. Ah, da wird mal die Fahrzeugschlange abgezählt, mal geguckt, wo es gleich schneller weitergeht. Anderes Thema. Wirst du mal auf Sitzungen ungeduldig, wenn jemand vom Thema abschweift? Finde ich auch gut. Oder es fällt mir schwer, Menschen zu respektieren, die ständig zu spät kommen. Der gefällt mir. Und was auch ganz besonders bei mir so eintritt, ist so, ich bin ständig in Eile und halte meine Familie an, schneller zu machen. Es muss schneller gehen. Und jetzt kommt ein Klassiker. Ich fahre immer 10 Kilometer schneller als zugelassen. Immer. Also bei mir ist echt alles hier, alles trifft zu. Ich bin im Recall. Tja, bei vielen Menschen führen Hast und Eile mittlerweile zu gut erforschten pathologischen, also krankhaften Gemütszuständen. Die Wissenschaft nennt das in diesem Zusammenhang auch die Geschwindigkeitserkrankung oder Hurry Sickness. Und das führt dann zu solchen pathologischen Zuständen wie Reizbarkeit. Du bist schnell frustriert, wütend, ärgerlich, hast du einen Hang zur Negativität. Überempfindlichkeit. Ein kleiner Kommentar, eine kurze E-Mail, eine kurze WhatsApp-Nachricht. Und das reicht schon, um deine Gefühle zutiefst zu verletzen. Rastlosigkeit. Du empfindest keine Entspannung beim Versuch, dich auszuruhen. Du versuchst, den Sabbat zu halten, aber du magst es irgendwie nicht, statt dich darüber zu freuen und es zu genießen. Du liest in der Bibel, aber du findest es langweilig. Du versuchst zu beten, aber du kannst dich nicht konzentrieren. Du schaust einen Film, aber nebenbei schaust du Facebook, machst den Haushalt oder machst mal schnell die Steuererklärung. Workaholismus. Arbeiten nonstop. Du weißt nicht, wann es Zeit ist, mit der Arbeit aufzuhören. Du kannst einfach nicht aufhören. Geht nicht. Und am Ende eines langen Tages kommst du nach Hause, völlig erschöpft. Und das, was die Menschen um dich herum bekommen, ist einfach nur noch dein schlecht gelauntes, mürrisches Ich. Übermüdet. Emotionale Taubheit. Du verfügst überhaupt gar keinerlei Kapazität, um Leid und Schmerz anderer Menschen zu spüren. Du hast einfach keine Zeit für Empathie und Mitgefühl. Chaotische Prioritäten finde ich auch sehr schön. Deine Prioritäten sind durcheinander geraten. Du fühlst dich weit entfernt von deiner Identität und Berufung. Dein Leben ist eigentlich nur eine Reaktion und gar kein aktives Handeln. Du bist beschäftigt wie noch nie, sodass du keine Zeit hast für Dinge, die dir eigentlich wichtig sind. Vernachlässigung des Körpers. Was ist das? Naja, es fehlt dir die Zeit für die Grundlagen im Leben. Genug Schlaf. Regelmäßiger Sport, selbstgemachtes Essen. Was meinst du, wie viele Stunden haben die Menschen früher geschlafen vor Erschaffung der Glühbirne? Das waren sage und schreibe 11 Stunden. Und was meinst du, wie viel es heute ist, wenn es hochkommt im Schnitt? Schon 7, dann sind die Menschen froh. Wenn sie 7 Stunden geschlafen haben, die Folgen sind fatal, die Menschen leiden unter Übergewicht, sind oft krank, fühlen sich beim Aufwachen wie gerädert und müde und sind den Belastungen des Alltags meistens nicht mehr gewachsen. Und dann kommt das Fluchtverhalten, weil die Menschen zu müde sind, die Dinge zu tun, die gut für uns sind, beschäftigen uns mit Ablenkungen. Einmal durch Facebook scrollen, alle Staffeln bei Netflix angucken, zu viel Alkohol, andere Drogen. Und von diesen Dingen erhoffen wir uns dann eine betäubende Wirkung, um von unserer Geschäftigkeit abgelenkt zu werden. Vernachlässigung von geistlichen Übungen. Du vernachlässigst die Dinge, die deiner Seele gut tun. Gebetszeit, Bibellesen, Gottesdienste, Hauskreise, Gemeinschaft in den Kleingruppen. Und last but not least, Isolation. Du fühlst dich von Gott und den Menschen getrennt, abgeschnitten. Wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, fühlst du dich dermaßen gestresst und angespannt, dass du es überhaupt nicht genießen kannst. Letztlich kannst du natürlich dir nur die Frage beantworten, welche von diesen, sag ich mal, Symptomen auf dich zutreffen könnten von dieser Geschwindigkeitserkrankung. Aber ich sag dir, bei mir ist einiges dabei. Ich habe ja schon mal aufgezeigt. Lass uns mal zu der zweiten Frage übergehen. Wie reagierst du auf Unterbrechungen? Und ich frage das deswegen, weil mein ganz bekannter Christ und Schriftsteller gesagt hat, und das hat mich echt getroffen, das hat mich wirklich getroffen, wie du auf Unterbrechungen reagierst, zeigt, wer du wirklich bist. Wie du auf Unterbrechungen reagierst, zeigt, wer du wirklich bist. Ich möchte das gerne mal an einem Beispiel aus der Bibel deutlich machen. Da haben wir Lukas 10, Vers 25. Viele werden es kennen, aber ich trage es trotzdem mal vor, weil es einfach wunderschön ist. Da steht, und siehe da, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen noch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Also wenn man sich jetzt mal die Situation vorstellt, da steht einer auf, dann kann das für mich nur bedeuten, da war Jesus, der war mitten in einem Vortrag oder in einer Unterhaltung. Und dann sitzen viele da und hören zu und dann steht einer aus der Runde auf und stellt eine Frage. Das macht irgendwie anders keinen Sinn. Und ich meine, das ist hier schon mal eine Unterbrechung für Jesus. Und wie reagiert er? Also da steht nicht, dass er irgendwie gestresst war, dass er abweisend war, unangemessen reagiert hätte. Ganz im Gegenteil. Er geht mittendrin auf die Frage ein. Allerdings jetzt ohne direkt zu antworten. Das ist so eine Kommunikationstechnik von Jesus. Der gibt immer eine Gegenfrage, damit der andere vielleicht selber auf die Lösung kommt. Und außerdem sagt man immer, wer fragt, der führt. Also er ist Herr der Lage. Und nachdem nun dieser Gelehrte die Frage selbst beantwortet hatte, hätte man erwartet, naja gut, jetzt ist erledigt. Zwischenfrage beantwortet, Thema abgehakt und der setzt sich wieder hin. Aber tatsächlich gibt er nicht auf. Ja, weil er sich natürlich irgendwie ertappt gefühlt hat. Der war wohl doch nicht ganz auf dem rechten Weg und stellt die nächste Frage. Wieder eine Unterbrechung. Wie reagierst du auf Unterbrechungen? Wie reagiere ich auf Unterbrechungen? Also mit der ersten Unterbrechung, da kann man sich vielleicht noch abfinden. Man versucht irgendwie mit der Situation klarzukommen. Man bleibt einigermaßen höflich und gibt dem Gegenüber eine mehr oder weniger freundliche Antwort. Aber was ist, wenn der nicht aufhört zu stören? Was ist, wenn der insistiert? Ich meine, du hast jetzt gerade einen wichtigen Vortrag zu halten. Oder du bist mitten in einem lebenswichtigen Telefonat, du bist total in Eile. Du musst zu deinem nächsten Termin hetzen. Bleibst du dann total cool und gelassen? Nimmst du dir die Zeit und beantwortest auch die zweite Frage? Oder wimmelst du den anderen irgendwie auch ab? Mehr oder weniger nett. Jesus, der wie gesagt mitten in einer Lehrstunde war, vor wahrscheinlich vielen Zuhörern, lässt sich keineswegs aus der Ruhe bringen. Seelenruhig geht auch auf diese Frage ein. Diesmal nicht mit einer Gegenfrage, nein. Der holt total weit aus und erzählt eine Geschichte. Lass uns mal die Geschichte auf Unterbrechungen und auf Geschwindigkeit hin anschauen. Da liegt nun einer hilflos am Boden. Die ersten beiden, die vorbeikommen lassen, die liegen, waren wahrscheinlich total in Eile. Sind entweder zur Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder einem anderen wichtigen Termin. Und es mag ja sein, dass es richtig ist, sie als kalt, herzlos, ohne Mitgefühl zu verurteilen, als unbarmherzig zu betrachten. Andererseits muss man schon wissen, dass also sowohl für den Tempeldiener als auch für den Priester das eine wirklich schwierige Situation war. Sie kamen an den Ort des Geschehens und sahen jemanden da liegen, tot. Oder zumindest sah er wie tot aus. Und wenn man das prüfen will, muss man den Körper anfassen, man muss ihn vielleicht drehen, wenden, Puls fühlen und so weiter. Man muss ihn berühren und wenn der dann tatsächlich tot gewesen wäre, dann wären die nach den damaligen Reinheitsgeboten beide für Tage unrein gewesen. Das heißt, oder sogar für Wochen, das heißt, die Folge wäre gewesen, die hätten ihren Dienst nicht mehr ausüben können. Mit der weiteren Folge, dass sie ihre Familie nicht mehr ernähren konnten. Wer war nun der Dritte und was tat er im Gegensatz zu den anderen? Er wird beschrieben als ein Samariter. Dazu muss man wissen, Samariter und Juden, das war zu der damaligen Zeit so das Gleiche wie heute Palästinenser oder Juden oder IS-Kämpfer. Die waren so schwerwiegend miteinander verfeindet, wenn du das mal liest, dann wirst du sehen, dass der Gelehrte am Schluss nicht mehr in der Lage ist, den mit dem Namen zu bezeichnen. Er sagt, der, der die Barmherzigkeit geübt hat, nicht der Samariter, der kann ihn nicht mal aussprechen, den Namen. Jesus macht also hier den ausgewiesenen Feind zum Helden. Palästinenser, IS-Kämpfer, kannst dir vorstellen, was du willst. Und dieser unterbricht seine Reise. Egal auf dem Weg, wohin er auch immer war, ob es eine betriebliche Reise war oder eine private Reise, er unterbricht sie. Und er kümmert sich aufopferungsvoll um den. Ja, er gibt ihm von allem nur das Beste, Öl und Wein und so weiter. Er versorgte ihn, setzte ihn auf sein Tier. Nicht er sich selber auf sein Tier, sondern er setzte ihn da drauf. Und er brachte ihn in die Herberge, um ihn zu pflegen. Er nahm sich offenbar viel Zeit für den armen Kerl. Wie viel Zeit? Das wird mal ab Vers 35 deutlich. Wenn du da reinschaust, dann steht da, am nächsten Tag. Der hat sich 24 Stunden schon mal Zeit genommen. Und dann gab er ihm sogar noch sein Geld. Und er beauftragte den Wirt. Und zwar wollte er dann auch noch wiederkommen. Und schauen, wie es ihm weiter ergangen war. Und vielleicht sogar seine Hilfe fortzusetzen. Der hat sich also richtig viel Zeit genommen. Und der hat auch richtig tief in die Tasche gegriffen. Da steht was von Silbergroschen. Jetzt müsstest du wissen, dass der Silbergroschen damals der Tageslohn eines Arbeiters war. Wenn man das auf heutige, normale, durchschnittliche Arbeitsverhältnisse mal überträgt, sagen wir mal 3.000 Euro im Monat, dann sind das pro Arbeitstag bei 20 Arbeitstagen 150 Euro. Das heißt, der hat dem 300 Euro in die Tasche, in die Hand gedrückt. 300 Euro. Also wenn ich mir Jesus und den Samariter anschaue, dann verhalte ich mich bei Unterbrechung in der Regel vollkommen anders. Ich werde zum Beispiel sehr ungehalten oder manchmal kurz angebunden oder meistens, wenn meine Kinder mich in irgendeiner Form bei irgendwas unterbrechen. Und dabei ist es natürlich für Kinder ganz besonders schwierig, darauf zu achten, was die Erwachsenen gerade tun. Ihnen nicht zu unterbrechen. Sie haben ein Problem, eine Frage oder wollen einfach meine Aufmerksamkeit und zwar jetzt, sofort und nicht in 2 Wochen. Meine Kinder machen keine Termine. Papa, hast du in 2 Wochen mal Zeit, mit mir das Bild anzuschauen? Was passiert, wenn ich einem Obdachlosen begegne? Gebe ich ihm Geld? 2 Tageslöhne? 300 Euro? Habe ich Zeit für ihn? So wie der Samariter. Setze ich ihn in mein eigenes Auto? Fahre ihn ins Krankenhaus, wenn es ihm schlecht geht oder vielleicht ins Obdachlosenheim, wenn es regnet? Helfe ich dem Fahrer mit dem liegenden Fahrzeug? Schleppe ich ihn zur nächsten Werkstatt? Gib mir immer noch Geld für die Heimreise? Oder bringe ihn vielleicht selbst dorthin? Habe ich die Zeit, einer alten Dame über die Straße zu helfen? Grundsätzlich ja, schon. Ich habe die Zeit. Grundsätzlich ja, nur gerade nicht jetzt. Es ist wirklich zeitlich sehr eng bei mir. Ich hetze zum nächsten Termin. Ich muss noch einkaufen, mich um meine Familie kümmern, das Auto zum TÜV bringen oder meine nächste Predigt vorbereiten. Wie liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst, ist das Thema. Ist das die Geschwindigkeit der Liebe? Wenn ich mir Jesus Christus oder den Samariter anschaue, sicher nicht. In der gesamten Bibel wird, glaube ich, ich sage es mal vorsichtig, ich glaube, nichts darüber erzählt, dass Jesus in Hast und Eile gewesen wäre. Sicherlich brauchte er manchmal auch Ruhe und wollte sie auch gerne mal alleine sein, aber für die Personen um ihn herum hatte er immer Zeit, immer ein offenes Ohr, er war präsent und aufmerksam für jeden. Jeden, auch für die arme, aussätzige Frau. Da stell dir vor, da ist er auch unterwegs zum wichtigen Termin. Leute, irgendwer wartet auf ihn. Und diese arme Frau, die schon lange, viele Jahre krank war, berührt ihn nur am Saum seines Gewandes. Und er, richtig im Lauf, Eile vielleicht sogar doch ein bisschen, fragt, Moment, stopp. Lässt sich unterbrechen und fragt, wer hat mich berührt? Er reagiert stets voller Weisheit, Ruhe, Mitgefühl und Liebe auf jede Form der Unterbrechung. Geschätzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar die Hälfte aller Wunder, Gleichnisse und Erzählungen Jesu, von denen in der Bibel berichtet wird, auf eine Unterbrechung folgen. Folge einer Unterbrechung sind. Was ist also die Geschwindigkeit der Liebe? Jesus Christus zeigt uns die Geschwindigkeit seiner Liebe. Die Geschwindigkeit der Liebe ist langsam. Wir haben dagegen für Unterbrechungen keine Zeit. Wir haben einfach keine Zeit, unser Leben zu verlangsamen, um Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Aber Jesus Christus lädt dich ein, dein Leben zu entschleunigen. Er lädt dich ein, ihm nachzufolgen, nicht ihm nachzurennen. Er ruft uns auf, Platz für Liebe zu schaffen. Eile und Hetze sind unvereinbar mit Liebe. Eile und Hass zerstören unsere Fähigkeit, Liebe zu geben oder zu empfangen. Wie kannst du Liebe geben und Liebe empfangen? Indem du den Menschen um dich herum und Gott dein Herz und deine Zeit schenkst. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, wirst du verstehen und fühlen, wie sehr er dich liebt. Doch wie können wir entschleunigen? Wie können wir das? Ich habe so 3 Vorschläge. Erstens, achte auf dein Leben. Schau mal so in dich hinein. Überprüf dich mal über eine gewisse Zeit. Wie ist deine allgemeine Geschwindigkeit in der Woche, am Tag, aber auch in deinen Gedanken? Wie fühlt es sich an? Was sind die Auswirkungen auf dein Leben? Welche der 10 Punkte der Geschwindigkeitskrankheit treffen auf dich zu? Und wie fühlt es sich an, wenn ich meinen Tag entschleunige? Geht es mir da besser oder schlechter? Und ganz wichtig, wenn du das tust, mach dir keinen Kopf. Wenn du merkst, dass du sehr schnell bist. Es geht nicht um Schuldzuweisung oder schlechtes Gewissen, nur, darum, es dir mal bewusst zu machen, es wahrzunehmen. Das Zweite, was ich dir vorschlagen möchte, ist, Lerne dein Leben zu verlangsamen. Vielleicht fällt dir das zu Hause leichter als auf der Arbeit. Streiche mal 3 oder 4 Termine aus deinem Kalender. Lass mal einen Tag Handy und Notebook aus und verzichte darauf, deine E-Mails täglich zu checken. Versuch stattdessen vielleicht eine Gebets- oder Andachtszeit einzurichten. Vielleicht auch mit deinen Kindern oder deiner Frau oder deinem Mann. Beschäftige dich mit Dingen, die du magst. Freunde treffen, joggen, Kino. Auch in Corona-Zeiten, ja, Kino. Lies mal wieder ein Buch oder mach mal einen kleinen Mittagsschlaf. Geh mal bewusst in die frische Luft. Wandern, Radfahren. All das kann dir helfen, ganz gezielt deinen Körper, deine Seele, deinen Geist und deine Gedanken dahingehend zu beeinflussen, dass sie langsamer werden. Und das Dritte, am Schluss, das Wichtigste vielleicht. Schau auf Jesus Christus. Schau auf seine Geschwindigkeit. Schau auf sein Mitgefühl, seine Liebe. Er möchte dich zu einem Menschen machen, der ihm nachfolgt und genauso empfindet. Er möchte, dass deine gestresste Seele zur Ruhe kommt. Er möchte, dass du in seiner Realität der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens und der Freude lebst. Aber das kannst du nicht. Du kannst nicht zu einem solchen Menschen werden, wenn du ständig chronisch überarbeitet bist, keine Ruhe hast und voller digitaler Ablenkungen und Geschäftigkeit bist. Wenn Jesus Christus es manchmal dann doch zu viel wurde, dann suchte er Stille und Abgeschiedenheit. Und auch das, Stille, Abgeschiedenheit, äußere Ruhe, das schafft die idealen Rahmenbedingungen, um aus dem Alltag der Eil und der Hetze auszubrechen und zur inneren Ruhe zu gelangen. Jesus Christus lebte in einfachen Verhältnissen. Bereinige dein Leben von den vielen Dingen und Beschäftigungen um dich herum, die dein Leben überfrachten, es unübersichtlich machen, zeitlich eng. Und Jesus Christus hielt ganz nach seiner Gewohnheit den Sabbat. Das bringe ich bewusst am Schluss. Dieser 7. Tag der Woche nach biblischer Zeitrechnung, der Samstag, hat grundsätzlich auch mehrere Bedeutungen. Und eine, das ist mir letztens mal so untergekommen, fand ich ganz interessant, im 2. Mose 23, 12. Ich habe keinen Text dazu mitgebracht, aber es ist ganz einfach. 6 Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am 7. Tag aber sollst du ruhen. Und jetzt, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen. Damit schützt Gott nicht nur die arbeitenden Leute, er schützt sogar die Arbeitstiere. Alle erhalten das Recht darauf, sich zu erholen, auszuruhen, zu Atem kommen zu dürfen. Das könnte man als arbeitsrechtliches Grundrecht bezeichnen. Das steht den Arbeitskräften, den Arbeitstieren zu und es macht keinerlei Standesunterschiede, der Sklave und der Fremde. Alle sind dazu eingeladen. Das ist ein von Gott festgelegter Lebensrhythmus, der Leben ermöglicht. Und er gilt als der höchste Feiertag, dessen Einhaltung als Zeichen des ewigen Bundes zwischen Gott und seinem Volk, und das bist auch du, du bist sein Volk, als ein Zeichen zwischen dir und ihm gilt. Der Sabbat ist ein wichtiges und wirksames Instrument, den Wochenablauf regelmäßig und nachhaltig zu entschleunigen, wenn du ihn konsequent nutzt. Aber Hast und Eile sind der Feind unseres geistlichen Lebens. Zumindest in der westlichen Welt. Wir haben schließlich die Uhr. Und wo wir gerade vom Feind reden, das muss ich noch bringen. Das hat mal jemand gesagt. Wenn der Teufel dich nicht zur Sünde verleiten kann, wenn er dich nicht zur Sünde verleiten kann, wird er dich zu beschäftigt machen. Sünde und Stress haben den gleichen Einfluss auf unser Leben. Sie schneiden die Verbindung zwischen unserer Seele und Gott und anderen Menschen ab. Die Psychologie hat das erkannt, dass das größte Problem der heutigen Zeit der Effekt von Hast und Eile auf unser Gemüt und unser Seelenleben ist. Die meisten Menschen sind viel zu beschäftigt, um ein emotional gesundes und geistlich erfülltes Leben zu führen. Und geistlich emotional gesund bedeutet, ganz normal in Beziehung zu Gott und den Menschen Liebe zu geben und zu empfangen und daraus Kraft und Stärke zu gewinnen. Aber Eile und Stress sind unvereinbar mit der Liebe. Sie vermischen sich einfach nicht. Sie sind wie Öl und Wasser. Gott ist Liebe. Jesus Christus liebt dich. Er will dir seine Liebe schenken. Ich wünsche mir für dich, dass du diese Liebe erlebst. Nicht nur davon hörst, sondern dass du sie erlebst. Dass du sein Geschenk annimmst und seine Liebe ganz persönlich erfährst. Alles, was du tun musst, ist Jesus Christus in dein Leben einladen. Und ihm die Geschwindigkeit deines Lebens zu übergeben. Die Geschwindigkeit der Liebe ist langsam. Lass uns langsamer werden zusammen. Ich würde gerne mit euch beten und bitte euch aufzustehen. Ja, Herr großer Gott, du bist langsam unterwegs. Deine Liebe durchdringt uns. Du willst sie uns schenken und du möchtest vor uns sein, hinter uns sein, über uns sein, uns durchdringen, uns umgeben, Herr, mit dieser Liebe. Aber wir sind manchmal viel zu schnell und dann schon wieder fort. Herr, mach uns langsam. Beschütze und behüte uns. Wende uns zu mit deinem Angesicht. Und zeig uns in all den vielen Beispielen in der Bibel, wie wir entschleunigen können. Wenn wir auf dich schauen, dann haben wir die Möglichkeit, mehr von Liebe zu geben und zu empfangen. Im Namen Jesu. Amen.